damit darf ich Sie auch begrüßen zur heutigen Vorlesungsrunde und Stunde. Ein bisschen mehr als eine Stunde haben wir heute noch zur Verfügung. Und ich möchte diese beginnen mit einem kurzen Rückblick auf die Diskussion, die wir zuletzt hatten und dem, was sich aus all den verschiedenen Fragen, Überlegungen, Beiträgen daraus nochmals zusammenfassen lässt als heutiger Stand in dieser Frage. Ich darf Sie im Übrigen auch darauf hinweisen, dass im deutschsprachigen Raum aus kulturanthropologischer Sicht die grundsätzlichen Klärungen zum Thema Rasse und Rassismus zumindest für Einsteigende in das Studium der Ethnologie und der Anthropologie nicht sehr zahlreich gegeben sind. Am ehesten kann hier noch der Eintrag im Wörterbuch der Völkerkunde bei Reimer in seiner letzten Fassung, also das Reimer Wörterbuch der Völkerkunde zum Thema Rasse und Rassismus, herangezogen werden, obwohl ich, wie Sie sehen werden, wenn Sie das vergleichen, was wir hier diskutiert haben, was dort drinnen steht, aus meiner Warte auch nicht sehr zufrieden bin mit dem, aber das geht noch am ehesten. Noch mehr empfehlen würde ich Ihnen das Stichwort oder Entry zu Race und Rasse in der Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, die bei Routledge erschienen ist und von Alan Barnard und Jonathan Spencer herausgegeben worden ist. Das Standardwerk meiner Meinung nach, das überhaupt jeder Erstfachstudierende Mensch in Ethnologie und Kultur- und Sozialanthropologie zu Hause bei sich stehen haben sollte als ihr oder sein persönliches Eigentum. Das ist mittlerweile auch in einer noch günstigeren Taschenbuchausgabe gibt als noch vor 3-4 Jahren, ist auch in dieser Hinsicht aus meiner Warte jedenfalls das Vernünftigste und Sinnvollste, das als Schnelleinstieg in die Diskussion mit weiterführender Literatur zu diesem Thema vorliegt. Zurück zu unserem zusammenfassenden Überblick. Wir haben unterschieden zwischen Rassismus im engeren Sinn und Rassismus im weiteren Sinn. Ich persönlich habe mich sehr deutlich ausgesprochen für eine stärkere Beschränkung auf Rassismus und die Verwendung des Begriffs von Rassismus im engeren Sinn, aber bin auch hier für wissenschaftlichen Pluralismus, habe nichts dagegen, sondern bin dafür, dass andere hier auch andere Meinungen haben, aber teile diese Meinung nicht, nämlich, dass man Rassismus im weiteren Sinn auch sinnvoll verwenden kann in wissenschaftlichen Debatten. Rassismus im engeren Sinn ist eine Haltung in der Wissenschaft und in der Gesellschaft, die, wie hier dargelegt, körperliche Merkmale als Kriterium von hierarchischen Menschengruppen heranzieht und dies mit mentalen und sozialen Eigenschaften notwendig in Verbindung bringt. Rassismus im weiteren Sinn geht hingegen so vor, dass damit jegliche abwertende Charakterisierung von irgendwelchen Menschengruppen gemeint ist. Wenn man Rassismus im engeren Sinn eher verwenden will, dann ist dies mit bestimmten Konsequenzen verbunden, nämlich, dass man der Meinung ist, dass Rassismus im engeren Sinn nicht identisch ist mit der Ablehnung und Abwertung bestimmter Religionsgruppen, obwohl sich das natürlich verbinden kann, aber nicht zwingend verbinden muss, dass Rassismus im engeren Sinn auch nicht notwendigerweise identisch ist mit Nationalismus. Sie erinnern sich an die Aussage, die Losung Serbien muss sterben am Beginn des Ersten Weltkriegs ist daher natürlich aus dieser Sicht nicht als rassistisch zu bezeichnen und dass andere Formen von Fremdenfeindlichkeit auch nicht immer und notwendigerweise Hand in Hand gehen mit rassistischen Haltungen. Eine Position, die Rassismus eher im weiteren Sinn verwendet. Die würde hingegen davon ausgehen, dass all die zuletzt genannten anderen Formen von Abwertungen wie Islamophobie oder Antijudaismus etwa oder Nationalismus oder Fremdenfeindlichkeit per se und automatisch und notwendigerweise bereits damit rassistisch sind. Das, denke ich, haben wir zumindest so weit geklärt, dass jeder und jede unter Ihnen sich dazu weiter ihren eigenen Kopf zerbrechen oder ihn jedenfalls gebrauchen kann. Wir haben im Zusammenhang damit auch geklärt, dass das grobe Kategorisieren von Dingen und von Personen im Sinn von Stereotypen automatisch auch nichts Negatives oder Schlechtes ist. Wir haben dargelegt, dass unter Stereotypen relativ starre und abstrahierende Kategorien zu verstehen sind und dass solche relativ starren und abstrahierende Kategorien in vielen Lebenslagen unvermeidlich und sogar notwendig sind. Zweifellos ist es aber richtig, und daher ist hier Vorsicht geboten, aber kein Verbot auszusprechen. Zweifellos ist es aber richtig, dass Stereotypen sehr leicht missbraucht werden können zur abwertenden Beschreibung von Menschengruppen, eben durch ihre relativ große Kategorisierung, ihren großen Umfang und ihre gewisse Starrheit. Was haben wir noch zum Thema Rasse und Rassismus dargelegt? Kann ich das weggeben? Dann spreche ich weiter und das, was ich jetzt sage, kommt auf Folie dann nachgeliefert, wenn Sie fertig geschrieben haben. Also das entgeht Ihnen nicht. Wir haben relativ deutlich unterschieden zwischen Rassismus einerseits, egal ob man jetzt ihn im engeren Sinn verwendet oder Rassismus im weiteren Sinn verwendet. Wir haben unterschieden zwischen Rassismus einerseits mit Betonung auf muss und auf der anderen Seite zwischen einzelnen rassistischen Ideen oder einzelnen rassistischen Äußerungen oder einzelnen rassistischen Handlungen. Und wir haben betont, dass Rassismus ein mehr oder minder zusammenhängendes System von rassistischen Grundideen ist. Während einzelne rassistische Ideen, einzelne rassistische Äußerungen oder einzelne rassistische Handlungen bei einer Person auch unabsichtlich passieren können, wenn sie öfters als ein, zweimal passieren, dann sind es noch immer bei dieser Person einzelne rassistische Haltungen, aber die machen damit noch nicht automatisch aus dieser Person einen Rassisten. Dazu muss er in einem viel umfassenderen Sinn eben ein mehr oder minder zusammenhängendes System von rassistischen Grundideen vertreten, damit man eine Person, einen ganzen Menschen als Ganzen, als Rassisten etwa bezeichnen kann, in einer halbwegs vernünftigen Weise, die nicht nur Beschimpfung ist, sondern auch vorm Spiegel aufrechterhalten werden kann. Also einerseits Rassismus, also mehr oder minder zusammenhängendes System, das muss nicht logisch-mathematisch durchkalkuliert sein, aber es muss ein Konglomerat von mehreren zusammenhängenden Ideen und Grundideen sein. Und andererseits einzelne rassistische Ideen, Äußerungen, Handlungen oder auch Haltungen von Menschen und Menschengruppen. Zwischen beiden kann es Zusammenhänge geben. Darf ich das jetzt schon weggeben? Zwischen beiden kann es Zusammenhänge geben, muss es sie aber nicht notwendigerweise geben. Das ist keine automatisch ansteckende Krankheit. Auch wenn es gefährlich ist, hat es nicht automatisch irgendeinen Selbstlauf, wo von der Haltung Einzelner notwendigerweise sich die geifernde Gewalt des Mobs zwangsläufig daraus ableitet. Das sind paranoide Gedanken, die solches unterstellen. Sobald irgendjemand eine rassistische Haltung hat, muss man schon fürchten, dass es wie die Pest um sich greift. Sehr wohl aber ist es richtig und sinnvoll, den Zusammenhang zu verstehen zwischen dem, was ich bei einzelnen oder wenigen Menschengruppen tun kann und was wir eben, ich wiederhole es noch einmal, als einzelne rassistische Ideen, einzelne rassistische Äußerungen und einzelne rassistische Handlungen hier auf der Folie links bezeichnet haben und andererseits dem, was wir als Rassismus, mehr oder minder zusammenhängendes System von rassistischen Grundideen, hier auf der Folie rechts bezeichnet haben. Dieser Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen besteht darin, dass die einzelnen rassistischen Ideen tatsächlich, wenn sie propagiert werden, wenn mehrere Menschen davon überzeugt werden als nur wenige, wenn es in der Öffentlichkeit salonfähig wird, solche Äußerungen immer häufiger zu tätigen und sie unwidersprochen bleiben, dann kann es mittlerer Streifen zu rassistischen Tendenzen, Strömungen und Bewegungen in einer Gesellschaft kommen. Und das ist natürlich demokratiepolitisch nicht unbedenklich, aber es gilt, das ganz nüchtern festzuhalten als eine Möglichkeit, keine Notwendigkeit. Warum ist das demokratiepolitisch bedenklich? Dann, wenn wir noch einmal auf die rechte Seite der Folie durchdenken, was unter Rassismus hier in meiner Präferenz im engeren Sinn verstanden werden kann. Rassismus im engeren Sinn ist eben eine solche oft weltanschaulich, manchmal aber auch praktisch politische Haltung, die fast immer notwendigerweise zu bestimmten Formen von Gewaltherrschaft tendiert und diese propagiert, organisiert und legitimiert. Ich meine nicht jegliche Form von Gewaltherrschaft, sondern ich meine bestimmte Formen von Gewaltherrschaft. Der Rassismus tendiert nicht automatisch dazu, dass überall Militärdiktaturen eingerichtet werden müssen, zum Beispiel. Der Rassismus zielt eben darauf ab, dass das, was er ideologisch im Kopf hat, in die Tat umgesetzt wird und dass die Gruppen, die der Rassismus als rassenhierarchisch identifiziert, auch in dieser Weise und in keiner anderen Weise, das heißt eben nicht demokratisch in der Gesellschaft vertreten werden. Von daher tendiere ich dazu, mit diesen bestimmten Formen von Gewaltherrschaft vor allem zwei Arten zu meinen. Das eine ist die extremste Form der Massenvernichtung von Menschen, wie sie in der NS-Herrschaft gegeben war. Das andere sind andere, eben rassistische, organisierte Formen von Gewaltherrschaft, wie sie etwa früher der heute kaum mehr in dieser Form existierende Ku Klux Klan vertreten hat oder wie sie bis vor wenigen Jahren das Apartheid-Regime in Südafrika ebenfalls vertreten hat. Gehen wir noch einen Schritt weiter, um von der politischen und demokratiepolitischen Relevanz zurückzukommen zur wissenschaftlichen Reflexion. Das sind alles Sachen, die wir ausführlich diskutiert haben in den letzten zwei Stunden. Ich habe mir erlaubt, sie noch einmal, verstehen Sie das bitte eher als Service, denn als aufjaulende Zusatzbelastung für Sie, noch einmal zusammenzufassen. Darf ich zu Ende sprechen? Würde mich freuen. Kommt alles noch einmal, ich werde es nachher noch einmal vorlegen. Ja, aber jetzt hätte ich halt mal gerne. Zum Schluss noch einmal die Seite der körperlichen Merkmale, mit denen wir ja unsere ganze Diskussion begonnen haben. Die habe ich in der Mitte dieser Folie. Der übliche Begriff heute im Deutschen ist phänotypische Eigenschaften. Diese phänotypischen Eigenschaften werden von niemandem bestritten. Die gibt's. Das ist eine Tatsache. Es wäre lächerlich, sich um die herumzuschwindeln oder Sprechverbote diesbezüglich auszuteilen. Das ist die Tatsache, dass es mehr oder minder klare Differenzierungen nach Hautfarbe, nach Haar, nach Kopfform, nach Größe, nach Nasenformen, Kopfformen, Augenstellung gibt, die miteinander in einem, und darüber kann man dann schon geteilter Meinung sein, mehr oder minder systematischen Zusammenhang stehen können und denen gewisse, aber nicht besonders signifikante Ausprägungen in Bezug auf DNA korrespondieren. Soweit die Facts, über die man meiner Meinung nach nicht besonders viel streiten kann. Rassistisch im engeren Sinn ist es, diese Facts im Sinn der das letzte Mal nochmals angesprochenen drei Schritte zu interpretieren, nämlich aller drei zusammengenommen. Erstens, rechte Spalte, diese phänotypischen Merkmale zu einer überbetonten Bestimmung von Rassen als Menschengruppen im Sinne des zweiten Schrittes zusammenzuziehen, nämlich im Sinne des Schrittes, sie als Untergruppen oder Subspezies von Menschen zu verstehen, die zueinander hierarchisch angeordnet sind, und drittens damit verbundene, weitreichende, stabile mentale und soziale Eigenschaften anzunehmen oder zu behaupten. Dieser ganze Schritt geht letztlich davon aus, dass der sogenannte Rassefaktor ein ursächlicher Faktor ist, der soziale und mentale Differenzen mit verursache. Die nicht rassistische Interpretation der phänotypischen Eigenschaften, die wir angesprochen haben, noch einmal auf der linken Spalte zusammengeschrieben, die hat kein Problem dabei, selbstverständlich anzuerkennen, dass die phänotypischen Eigenschaften existieren. Sie bezweifelt aber, dass diese Eigenschaften und Unterschiede für sich genommen sehr viel aussagen. Zumindest Ethnologen und Kulturanthropologinnen werden daran festhalten, was auch immer diese phänotypischen Eigenschaften in biologischer Hinsicht aussagen, dass sie sehr wenig in soziokultureller Hinsicht aussagen, nämlich fast gar nichts. Fast gar nichts. Soziokulturelle Gruppen können manchmal schon und können manchmal nicht mit der räumlichen und demografischen Verteilung solcher phänotypischer Eigenschaften und Unterschiede korrespondieren. Diese phänotypischen Eigenschaften, und das ist jetzt das Wichtige, egal ob die Eigenschaften manchmal schon und dann wieder nicht korrespondieren mit soziokulturellen Unterschieden, ist es ganz sicher so, dass diese phänotypischen Eigenschaften und Unterschiede das Ergebnis sozialer Praktiken sind und nichts Ursächliches darstellen. Sie sind das Ergebnis von wovon? Von Geschlechtsbeziehungen und Heiratspraktiken und von religiösen Ehevorschriften. Mit denen schon, mit denen nicht sollst du nicht heiraten. Im Rahmen dieser soziokulturellen tradierten Heiratspraktiken und religiösen Ehevorschriften werden mehr oder minder häufig daher auch bestimmte körperliche Eigenschaften unter den Nachfahren dieser und Sprösslingen dieser Ehen vererbt und weitergeleitet. Ja, der letzte Punkt ist neu. Den letzten Punkt habe ich zuletzt nicht Ihnen ausführlich dargelegt, weil er schon sehr, sehr weit hineinführt in den Kernbestand der Vorlesungen, die Sie an diesem Institut sonst noch hören werden. Alles andere, was ich Ihnen bisher noch einmal zusammengestellt habe, haben wir bereits in vielerlei Hinsicht durchdiskutiert. Den letzten Punkt will ich Ihnen noch einmal kurz darlegen. Dann werden wir die zweite Tafel noch einmal hin legen, damit sie sich das auch noch einmal ansehen können. Und im Übrigen werden wir das sicher für kopierbedürftige Menschen in dieser Hinsicht auch noch zur Verfügung stellen. Also, na, ich bin es ein bisschen leid, wissen Sie, wenn ich mir also ausdrücklich Zusatzmühe mache, dass ich dann Gewinsel und Gejaule höre. Es ist ja nicht so, dass ich um Mitternacht nichts anderes zu tun hätte, als Vorlagen zu schreiben. Also, der Punkt, der für Sozial- und Kulturanthropologen wirklich wichtig ist hier, ist dieser. Die phänotypischen Merkmale sind nicht die Ursache, sondern das Ergebnis sozialer Tatsachen. Und es ist nicht einmal besonders klug, hier kompromisslerisch von einem Wechselverhältnis zu sprechen. Oder die Geschichte mit der Henne und dem Ei zu strapazieren. Nein, sage ich Ihnen da schon als Ethnologe und Sozial- und Kulturanthropologe. Hier haben die sozialen Faktoren Priorität vor den biologischen. Hier ist es so, dass die Menschen immer, und zwar soweit man das auch nur in irgendeiner Form für den Homo sapiens nachweisen kann, irgendwelche Arten von Heiratsvorschriften und Heiratspräferenzen hatten. Die ganze Universalität des Inzest-Tabus, die im Übrigen nicht einmal nur für die Hominiden nachgewiesen sind, sondern auch für einige andere Primaten, zeigt, dass auf jeden Fall die Hominiden und auf jeden Fall der Homo sapiens immer schon von Anfang an, weil er ein soziales Wesen ist und nur als soziales Wesen existieren konnte, Heiratsvorschriften und Heiratspraktiken pflegte und tradierte, als deren Folge dann bestimmte körperliche Merkmale von einer Generation auf die nächste in mehr oder minder starker statistischer Konzentration oder Nichtkonzentration verbreitet und tradiert wurden. Insofern ist Erbfolge und Heiratsordnung das Vorrangige und die mehr oder minder starke Verbreitung von phänotypischen Eigenschaften das Nachrangige. Vor diesem Hintergrund, meine ich, ist es auch durchaus möglich, in eine ganz entspannte und pluralistisch offene Diskussion zu diesen Fragen einzutreten, sowohl innerhalb der Wissenschaften wie in der Öffentlichkeit. Nur wenn man Angst hat, dass man nicht recht hat, wird man in diesen Fragen total aggressiv auf alles Mögliche einschlagen, was nicht mit der eigenen Meinung Hand in Hand geht. Nur wenn man ängstlich ist, dass vielleicht die eigenen Argumente nicht halten, wird man daher zum Beispiel von vornherein aufschreien, wenn irgendjemand in einer wissenschaftlichen Diskussion das Wort Rasse in den Mund nimmt. Das finde ich persönlich nicht so schlimm. Das zeigt noch nicht an, dass der betreffende Kollege aus den humanbiologischen Wissenschaften automatisch ein Rassist ist. Ich denke also, dass man genauso wie man zum Thema Rassismus mehrere Meinungen durchaus zulassen soll und kann, im engeren und im weiteren Sinn etwa, kann man auch akzeptieren, dass es in der Humanbiologie, wie gesagt, eine Minderheit gibt, deren Meinung ich persönlich nicht teile, die sagt, Rassen existieren. Da meine ich also, geht es vor allem darum, sich eine gefestigte eigene inhaltliche Meinung zu erarbeiten, auch in gemeinsamen Diskussionen, für die man sich die Zeit und die Ruhe und die Entspanntheit nehmen soll. Dann kann man auch die eigene Panik in diesen Fragen, denke ich, abstreifen. Dann vermutet man nicht sofort, wenn jemand vielleicht aus eigener Warte eine einzelne rassistische Idee vertritt, dass hier die Pest ausgebrochen ist, sondern dann wird man das Gespräch suchen keineswegs unbedingt das karitative und liebevolle Gespräch, sondern durchaus das Streitgespräch. Mein Plädoyer geht ja in die Richtung, dass wir Streitkultur lernen, dass wir lernen, vernünftig miteinander zu argumentieren und es auch auszuhalten, dass jemand andere eine andere Meinung hat. Das ist also aus meiner Warte was ganz anderes, als überall Seuchen zu vermuten und mit Moral und Reinigungsmitteln um sich zu schleudern. Das ist für mein Gefühl keine Streitkultur. Gut, und daher auch das Plädoyer, die Berührungsängste gegenüber den Naturwissenschaften in mehrerer Hinsicht, auch gegenüber der physischen Anthropologie abzustreifen. Ich persönlich halte das für eine hochinteressante Disziplin heute, so wie sie sich präsentiert, weltweit und auch größtenteils im deutschsprachigen Raum, mit der die Interaktion und der Dialog durchaus sich lohnt. Ich darf nur daran erinnern, dass eben einer der Gründer der modernen Anthropologie, der jüdischstämmige deutsche Franz Boas in den USA, die Anthropologie von Anfang an als eine vielfachorientierte Großdisziplin konzipierte, in der soziokulturelle ebenso wie physische Anthropologie ihren Platz haben mögen. Und Franz Boas und seine Schule und seine Nachfolger haben gerade die physische Anthropologie sehr stark darauf ausgerichtet, wieder den Rassismus zu argumentieren. Gibt es noch Bedarf nach irgendeiner Folie hier und jetzt? Ich weiß schon, dass Sie den Wunsch artikuliert und kommuniziert haben, dass wir da Papierfassungen davon zur Verfügung stellen. Aber jetzt, damit gehen wir, wie angekündigt, einen Schritt weiter. Bitte. Was Sie im Standard gelesen haben, habe ich im Standard nicht gelesen. Was war das? Sagen Sie das noch einmal. Also Ihre Frage bezieht sich auch für den Mitschnitt darauf, erstens, ob das als genetischer Rassismus zu bezeichnen ist, wenn die Anfälligkeit von bestimmten Menschengruppen für bestimmte Krankheiten festgehalten wird. Das würde ich sagen, ist nicht der Fall, weil es ist eine Tatsache, dass eben bestimmte Indigene, die Mehrheit der indigenen Gruppen Nordamerikas zum Beispiel und Südamerikas, bestimmte Enzyme nicht hat, die man braucht, um Kuhmilch zu verdauen. Nicht? Also bestimmte Dispositionen ergeben noch keinen Rassismus. Aber Ihre Frage war anders, habe ich jetzt verstanden. Praktiziert wird meines Wissens, aber ich bin kein Medizinanthropologe, praktiziert wird meines Wissens in den USA ja ohne dies im Bereich der Krankenversicherung überhaupt kein einheitliches System. Das, wogegen gestern immerhin 200.000 Menschen demonstriert haben, existiert ja in vollkommener Weise in den USA. Und dort sieht es so aus, dass es fast überhaupt keine öffentliche Versicherung gibt und sehr, sehr viele private Versicherungen. Und ein Teil der privaten Versicherungen macht halt ihre Versicherungspolitik genauso, wie sie es jetzt ansprechen, aber nicht der größere Teil. Ein kleinerer Teil sagt, ja, es gab dieses Buch Bell Curve, da wird dargelegt, dass Schwarze den und den geringeren Intelligenzquotienten durchschnittlich haben, in meiner Meinung nach völlig rassistischer Weise. Und daher, so argumentieren diese Versicherungen, sind Schwarze unfallgefährdeter, weil sie ja nicht so intelligent sind, um Unfälle vorherzusehen. Und daher schließen wir keine Versicherungen oder nur sehr, sehr hohe, viel höhere Versicherungssummen mit ihnen ab. Das gibt's also in den USA. Also was ich davon halte, ist ja auch klar durch meine Darstellung, das halte ich für vollkommen unethisch. In einzelnen Fällen, wo den Versicherungen nachgewiesen werden konnte, dass sie eine solche Versicherungspolitik betreiben, sind sie auch nach dem amerikanischen Verfassungsgrundsatz geklagt worden und haben verloren. Insofern ist das also auch auf der juridischen Ebene und auch inneramerikanisch an sich nicht in irgendeiner Weise vertretbar. Noch einmal mein Plädoyer in dieser ganzen wichtigen mittleren Frage, dieser unserer Vorlesung, den wir jetzt abschließen, war es, sich hier nicht zu leicht zu machen, sondern sorgfältig und nicht aufbrausend, sondern vernünftig mit allen zu reden, die sich diesbezüglich zu Wort melden. Es ist wichtig, es ist auch wichtig im Sinne, wie gesagt, einer entwickelten Streitkultur, dass man sich hier auf die Kraft der Argumente verlässt und nicht auf die der Moral oder der Emotionen. Und deswegen wollte ich hier auch ausführlich mit Ihnen darüber reden und Ihnen nicht nur das Stichwort X aus dem Lehrbuch Y vor den Kopf schmeißen und nach dem Motto alles Übrige eh schon wissen, weiterziehen. So einfach ist es nicht, und ich wollte Ihnen auch noch einmal zum Schluss dieser Diskussion in Erinnerung rufen, dass natürlich auch andere Kulturen und Gesellschaften als die euroamerikanischen ihre eigenen Traditionen von Rassismus haben, dass das Ganze auch nicht bloß eine Selbstbezichtigung unserer Gesellschaft sein kann. Im Themenbereich von Race hatten wir zuletzt aber bereits sehr klar festgehalten, dass Race ein Marker ist, mit dem Ethnizität zugeschrieben werden kann. Und damit kommen wir zur dritten großen Diskussion von Grundbegriffen unseres Faches im Rahmen dieser Vorlesung, der Diskussion um Ethnizität und Nationalismus.